Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene und heitere Gegenwartskunde zur raumgreifenden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 23. August 2023. Noch mehr Interviews, noch mehr Vielfalt, noch mehr Gespräche, das ist das Ziel für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben bereits angefangen, die Kadenz zu erhöhen. Gespräche unter anderem mit dem amerikanischen Entwicklungsökonomen Jeffrey Sachs, Harvard University, Princeton, ein großer Kritiker der amerikanischen Außenpolitik mit Meinungen und sehr gut begründeten Standpunkten, wie sie gerade in der deutschen Mainstream-Presse überhaupt nie zu Gesicht bekommen und wenn dann höchstens in so abfälliger, indirekter Art und Weise ohne direkte Konfrontation. Wir bringen diese Interviews, damit Sie Ihre Meinung da bilden können, damit Sie sich selber einen Eindruck verschaffen können. Gestern haben wir aufgeschaltet mein Gespräch mit Professor Werner Patzelt über Ungarn, sein neues Buch Ungarn verstehen, Geschichte, Staat, Politik, unbedingt zu empfehlen allen, die sich mit dem am meisten missverstandenen Land Europas etwas vertiefter und fundierter auseinandersetzen möchten. Und das ist das, was im Journalismus heute meines Erachtens fehlt, die direkte Konfrontation mit der Wirklichkeit. Rausgehen, sich selber ein Bild machen, nicht immer diese Vorkauerei, diese Vorkosterei durch irgendwelche Meinungsathleten und Pseudo-Meinungsathleten in den Medien oder in den staatlich konzessionierten Rundfunkanstalten, eben in Anstalten der Meinungsbildung und der Meinungsverbildung. Nein, man muss direkt raus. Und da lobe ich in diesem Zusammenhang erneut diesen Mann hier, Peter Scholl-Latour, das ganz große Vorbild. Ich gebe zu, auch ich habe diese routinierte Überheblichkeit der Jungen mitgemacht, damals in den 90er und frühen 2000er Jahren, als Peter Scholl-Latour noch einmal ganz groß in den Nachrichten herauskam, damals als Kritiker des Irakkrieges der Amerikaner, und ich in meinem ganzen jugendlichen Hochmut und Übermut glaubte auch, da etwas über der Sache zu stehen. Und was will denn dieser alte da Peter Scholl-Latour mit seinem Seidenfoulard und der näselnden Stimme? Mea maxima culpa. Ich habe mich so geirrt. Peter Scholl-Latour ist ein Gigant und er wird auf das Schmerzlichste vermisst, meine Damen und Herren. Peter Scholl-Latour, das war noch ein richtiger Reporter, der ist rausgegangen, der hat mit den Leuten geredet und er hat vor allem das Wichtigste gemacht, was ein Journalist eben nicht machen sollte, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Dem hat er sich verweigert. Präsident Bushs Kampf gegen die Achse des Bösen, da hat er vielsagend die Stirn gerunzelt und das Böse hier immer in Anführungszeichen geschrieben und in seinen Schriften blendend formuliert. Ein großer Erzähler, ein Karl May der Wirklichkeit, Peter Scholl-Latour, mit einem Urteilsvermögen, das beeindruckend ist. Und viele seiner Befunde, die sind noch heute zielgenau. Russland im Zangengriff, ich glaube 2006 geschrieben, das müssen Sie lesen. Das ist ein Grundlagenwerk, das Ihnen auch hilft, die heutige verfahrene Situation besser zu verstehen. Und verstehen ist das Stichwort. Peter Scholl-Latour am Schluss mit dem gütigen, mit der Altersweisheit des Großvaters gesegnet und dem gütigen Blick. Er hat sich bemüht, die unterschiedlichen Zivilisationen und die Berechtigung ihrer Standpunkte aus der Geschichte heraus verstehen zu wollen. Und das heißt nicht alles zu rechtfertigen und gut zu finden. Er hat auch kritische Kommentare gemacht, selbstverständlich. Und vor allem hat er sich, und das zeichnet ihn eben auch aus, vor allem skeptisch auseinandergesetzt mit dem Hochmut des Westens, mit dieser ganzen geballten Überheblichkeit, mit der man seit Jahrhunderten den Rest der Welt einfach nervt und schlecht behandelt. Also Peter Scholl-Latour, meine Damen und Herren, das ist der journalistische Leitstern. Und ich habe mir persönlich vorgenommen, habe jetzt einige Bücher von ihm in den Ferien gelesen, ich habe mir vorgenommen, mehr Journalismus wie Peter Scholl Latour. Das heißt für mich auch, ich meine, eine gewisse Zurückhaltung da mit diesen Lucky Luke-Meinungsschnellschüssen aus der Hüfte. Zuerst mal genau hinhören, zuerst mal schauen, wie ist es wirklich. Nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Die eigene Anschauung, das ist das, was es ausmacht. Versuchen, sich eine Meinung aufgrund von fundierten, von in der Wirklichkeit verwurzelten Erkenntnissen, Gesprächen, Begegnungen, Erlebnissen zu machen. Das ist das Ziel. Wir brauchen mehr Peter Scholl Latour. Und gerade die Abwesenheit dieses Jahrhundertjournalisten, dieses Grand Seigneurs, gerade die Abwesenheit ist die Verpflichtung für uns Jüngere und jetzt auch nicht mehr so Junge, hier diesem Vorbild nachzuleben. Ganz fantastisch, großartig. Was hätte Peter Scholl Latour zu den aktuellen Verwerfungen gesagt? Ein früher Buchtitel von ihm, Auf dem Weg zum neuen Kalten Krieg. Er hat das vorausgesehen in seinem Russland-Buch. Die Arroganz der Amerikaner angemahnt. Nein, er war kein Anti-Transatlantiker. Aber er hat die NATO frühzeitig kritisiert als Instrument amerikanischer Machtinteressen, nicht segensreich für Europa. Er war natürlich ein deutscher Gaullist, ein Sehnsuchtsfranzose, der sich am großen General orientiert hat, für ihn die beeindruckendste Persönlichkeit, die er je kennengelernt hat. Ich glaube, neben dem nordvietnamesischen General Vo Nguyen Chap, der Mann, der als ehemaliger Geschichtslehrer und dann als General die Franzosen und die Amerikaner zur Verzweiflung getrieben hat mit der Unermüdlichkeit, der Unerbittlichkeit seines Guerillakriegs in Indochina. Davon und von viel mehr erzählt der große Peter Scholl Latour. So, jetzt aber zu den aktuellen Nachrichten hier, meine Damen und Herren. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema. Ich habe keine müde Zeile darüber heute in den deutschen großen Portalen lesen können. Das bestätigt mich geradezu darin, dass es sich hier um eine ganz wichtige Weltnachricht handeln muss. Ab Freitag, am 25. August, ab Freitag, greift das neue Zensurgesetz der EU. Irreführende Beiträge sollen umgehend gelöscht werden. Mit dem Digital Service Act reißt Brüssel die Kontrolle der sozialen Netzwerke an sich. Künftig soll rabiat gegen vermeintlich problematische Beiträge durchgegriffen werden. Und dieser Service Act, mit dem müssen wir uns intensiver auseinandersetzen. Ich möchte Sie ermuntern, ich möchte Sie motivieren, das zu tun. Was ist dieser Information Service Act, dieser Digital Service Act? Da geht es darum, dass das Gesetz gegen illegale Inhalte und Desinformation im Internet den Behörden bestimmte Mittel in die Hand gibt, um dagegen vorzugehen. Also gegen irreführende, gegen falsche Informationen. Und Kritiker befürchten jetzt auch ich, dass das eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit im Netz ist. Der Digital Services Act der EU verpflichtet Unternehmen dazu, Inhalte wie Hassrede, Gewaltaufrufe oder Desinformation sofort zu entfernen, wenn sie darüber informiert werden. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, entsprechende Inhalte zu melden, also die Denunziation wird da gefördert, und Löschentscheidungen anzufechten. Unterschieden wird zwischen Inhalten, die illegal sind, und solchen, die zwar von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber dennoch schädlich sind. Also stellen Sie sich das vor, wenn das in diesem Ausmaß, in dieser Art tatsächlich umgesetzt wird, also schädliche Inhalte, die irgendeine bürokratische Erscheinung, eine bürokratische Lebensform in Brüssel für schädlich erachtet, eine Information, dann kann das gesperrt werden. Und offensichtlich also ist es so, dass da bereits Eingreiftruppen aufgestellt worden sind. Nein, unglaublich! Das ist wie aus einem Science-Fiction-Roman. Desinformation, aber die Definition der Desinformation und der schädlichen Information, die ist eben sehr vage. Die Europäische Kommission bezeichnet sie als falsche oder irreführende Informationen. Doch wer legt fest, was als falsch gilt? Was ist irreführend? Und das gibt doch den Behörden, wenn das so ausgelebt werden kann, das gibt doch den Behörden die Möglichkeit, alle unliebsamen Informationen, zum Beispiel Weltwoche Daily, sofort abzuknipsen, abzuschalten, ist irreführend. Ja klar, aus der Sicht von Brüssel ist noch schnell einmal etwas irreführend. Wenn du selber die Leute in die Irre führst, dann ist natürlich der, der über die Wirklichkeit berichtet, ist der, der Irre führt. Also hier kann eine heillose Verwirrung entstehen und vor allem ein Machtinstrument gegen die freie Rede, gegen die Grundlagen der Demokratie, meine Damen und Herren. Der deutsche Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, unser Herr Haldenwang, der sollte hier aktiv werden. Alarmierend ist der im Gesetz vorgesehene Krisenmodus. In Fällen von außergewöhnlichen Ereignissen wie Kriegen, Pandemien oder Terrorismus könnte die EU-Kommission mittels dieses Mechanismus eigenständig über Maßnahmen der sehr grossen Dienste entscheiden. Wie weit diese Befugnisse gehen, machte Thierry Breton, der Digitalkommissar der Europäischen Kommission, im Zuge der Proteste in Frankreich deutlich. Er hat gegenüber France Info Folgendes gesagt: Wenn es hasserfüllte Inhalte gibt, Inhalte, die beispielsweise zum Aufstand oder zum Anzünden von Autos aufrufen, sind die Plattformen verpflichtet, diese zu löschen. Wenn sie dies nicht tun, werden sie sofort sanktioniert. Breton denke hier nicht nur an Geldstrafen, sondern schließt auch ein Verbot des Betriebs von Social-Media-Plattformen in der EU nicht aus. Er betonte, dass Teams zur sofortigen Intervention bereit stehen. Also eben Eingreiftruppen. Nun, Aufruf zu Straftaten. Da bin ich nicht dagegen, dass man das sanktioniert. Ich finde das auch nicht richtig, wenn sich da irgendwelche Zusammenrottungen mit gewalttätigem Ziel im Internet ankündigen können und Werbespots machen können. Aber auch hier, wo wird dann das legitime Demonstrationsrecht eingeschränkt? Das legitime Recht auf freie Meinungsäußerung. Für mich riecht das Ganze nach Zensur, für mich riecht das Ganze nach Obrigkeit, nach Autokratie. Und ausgerechnet die, die mit dem Zeigefinger da auf die Russen und auf die Chinesen zeigen, ja, die werden jetzt selber zu Russen und Chinesen. Wobei ich allmählich zweifle, ob das dann in Russland und in China dermaßen auch so ausgelebt wird. Vor allem haben sie dort ein anderes Selbstverständnis. Nein, das sind doch alarmierende Entwicklungen, die hier stattfinden, die wir im Blick halten müssen, der Digital Services Act. Dann beginnt in Johannesburg ab dem 22. bis zum 24. August die BRICS-Versammlungen. 40 Länder treten dort auf, um ein Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten zu schaffen. Wir haben einen kritischen Artikel darüber gehabt von Pierre Heumann auf unserem Online-Portal, der das Gewicht dieser BRICS-Staaten etwas relativiert. Man kann sich natürlich die Frage stellen, inwieweit allein die Tatsache, dass 40 Staaten da mitmachen wollen, nicht bereit sein, indirekter Beweis für das Gewicht dieser Organisation ist. Natürlich können sie nicht von heute auf morgen die Supermacht USA ersetzen bzw. verdrängen und sich an deren Position rücken. Aber das sind schon Indizien, das sind schon Zeichen, die deutlich machen, dass sich auf dieser Welt etwas bewegt. Und ich schaue dieser Multipolarität mit gemischten Gefühlen entgegen. Auf der einen Seite begrüße ich sie, weil ich sage, wir brauchen mehrere Pole, wir brauchen keine Hegemonie eines Landes. Auf der anderen Seite könnte diese Multipolarität auch bald zu einer Bipolarität werden, zu einem neuen Kalten Krieg. Hier allerdings regt sich in mir, wenn ich da tief reinhorche, regt sich bei mir dann doch noch eine gewisse Skepsis, denn ich glaube, dass viel zu viele Menschen nicht bereit sind, Milliarden von Menschen auf diesem Planeten sind nicht bereit, sich da in einen Schützengraben, in eine bipolare Welt hineindrücken zu lassen. Die Leute lechzen nach Zusammenarbeit. Sie haben jetzt gemerkt, was dieser internationale Freihandel bewirken kann. Natürlich ist er nicht perfekt und er ist immer da menschengemacht, auch durch die menschlichen Irrtümer und Abgründe beeinflussbar und kann dadurch auch missbraucht werden, selbstverständlich. Aber insgesamt ist das ein vorteilhaftes Geschehen. Man muss das halt immer wieder neu balancieren und neu justieren. Dann eine Meldung aus Deutschland, die etwas zu diesem Zensurgesetz aus der EU passt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ein amerikanischer Satiriker C.J. Hopkins ist von einem Berliner Gericht verurteilt worden, und zwar entweder 3.600 Euro zu bezahlen oder 60 Tage im Gefängnis zu verbringen. Was ist das Verbrechen dieses C.J. Hopkins, wie hier dargestellt wird? Es ist kaum zu glauben. C.J. Hopkins hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «The Rise of the New Normal Reich». Und da sieht man eine Covid-Maske, unter der sich ein Hakenkreuz abbildet. Und nun hat er dieses Buchcover genommen, verbunden mit einem Bild des deutschen Gesundheitsministers Karl Lauterbach, der auf Twitter gesagt hat, dass die Maske eine ganz wichtige Botschaft enthalte. Und der Satiriker hat diese Aussage mit seinem Buchcover zusammengenommen. Und jetzt hat ihn dieses Berliner Gericht für die Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut bestraft, verurteilt. Und das zeigt Ihnen den Abgrund dieser Gesetze, die übrigens auch in der Schweiz diskutiert werden, dass die Verbreitung von Nazi-Symbolen verboten sein soll. Ich bin auch gegen die Verbreitung des Nazitums. Da muss man sofort den Karabiner auspacken. Aber hier geht das eben auch wieder in Richtung der Meinungszensur. Und andere Bücher, die ja auch mit Hakenkreuzen operieren, auch mit, aus historischen Gründen, geschichtliche Werke oder Comics wie Maus von Art Spiegelman, die haben ja auch Hakenkreuze drauf, die werden da nicht geahndet. Und da sehen Sie die Willkür, dass man hier einen Covid-Politik-Kritiker, einen Satiriker dran nimmt mit diesem Nazi-Symbolgesetz, aber andere Bücher eben nicht. Und der Vorwurf, er würde hier Nazi-Gedankengut verbreiten, ist ja völlig absurd. Er warnt ja davon, dass man eben nicht auf diese abschüssige Bahn geraten soll. Jetzt kann man argumentieren, ist dieser Vergleich geschmacklos, ist das total daneben, sollte man das nicht machen. Aber eben, das ist freie Meinungsäußerung. Und da steht es doch nicht diesen Gerichten zu, das derart drakonisch bestrafen zu wollen. Das sind jetzt diese jüngsten Auswüchse der Irreführung und der Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit durch die Behörden, die sich da für die Gralshüter der Demokratie halten. Weitere Themen heute in den Nachrichten, die mir aufgefallen sind. Asylbewerber zertrümmert Scheiben in Ausländerbehörde. Magdeburgs Oberbürgermeisterin fürchtet psychische Folgen für die Beschäftigten. Mit einem Ständer aus Metall hat ein Asylbewerber die Scheiben der Ausländerbehörde der Landeshauptstadt zertrümmert. Die Polizei stellte den Mann vor Ort und sprach einen Platzverweis aus. Eine rote Karte also für den Scheibenzertrümmerer von Magdeburg. Ich habe diese Nachricht herausgepickt, weil sie ein Schlaglicht wirft auf das ganze Drama dieser Migrationsthematik. Und ich möchte das mal von einer anderen Seite anschauen. Migration, wir schaffen das, wir können sozusagen die ganze Welt hierher holen und dann haben wir wunderbare Fachkräfte. Gut, es rumpelt da und dort ein bisschen, aber insgesamt ist das doch großartig. Dahinter steckt auch eine gigantische, eine kolossale Missachtung der Lebenswirklichkeit und der Befindlichkeit der Leute, die man hier herlockt mit diesen sozialstaatlichen Versprechungen. Und viele von ihnen geben ja Zehntausende von Franken aus, um mit illegalen Schlepperbanden hierher zu kommen. Aber das sind eben Menschen mit eigenen Prägungen und die kommen hierher, man hat ihnen irgendetwas versprochen und sie sind dann enttäuscht. Und diese Enttäuschung bricht sich Bahn, da prallen zum Teil Zivilisationen, Kulturen aufeinander. Haben wir in Österreich gesehen, mit den Afghanen in anderen Ländern. Und die glaubt, die Vorstellung, dass man ganze Menschenmassen einfach so integrieren kann, das ist staatlicher Größenwahn, das ist Machbarkeitswahn. Und in jedem Migranten steckt ein Mensch mit seiner Herkunftsgeschichte, mit seinen Prägungen. Und das hat man gefälligst ernst zu nehmen. Und auch vor diesem Hintergrund muss man nur schon im Interesse dieser Leute muss man sagen, Entschuldigung, kommt nicht zu uns, weil das Leben da, das süße Leben, das man euch versprochen hat, das werdet ihr hier nicht finden. Eine zum Teil auch ziemlich harte Gesellschaft, die wir haben, mit Leistung, da musst du etwas bringen. Klar, die meisten werden dann gleich in den Sozialstaat hineingeführt, aber das führt dann wiederum zu Integrationsproblemen. Und ich habe in diesem Zusammenhang schon mehrfach an das Buch von Heidi erinnert, Johanna Spyri, ein Migrationsroman, eines der erfolgreichsten Bücher der Weltgeschichte. Das Mädchen aus den Bergen, das dann nach Frankfurt kommt und fürchterliches Heimweh hat und dann fast daran zerbricht. Ja, das ist das Drama der Migration, das sich in solchen Aktionen hier eben auch ausdrückt. In der Welt interessant, ein kritischer Beitrag über Windräder. Ich zitiere: Wir reden über 250 Meter Türme. Das bedeutet Wertverlust, Lärm, Schattenwurf. 250 Meter Türme, gigantische Ungetüme. Ich habe sie in Thüringen gesehen, in diesen wunderschönen Waldgebieten. Das ist natürlich eine groteske Verschandelung einer romantischen Zauberlandschaft. AfD-Mitglieder in Kirchenämtern, warum das niemand verbieten kann. Das wäre das Dümmste, wenn die deutschen Behörden die AfD verbieten würden. Das wäre ein Anschlag auf die deutsche Demokratie. Das wäre ein Verstoß gegen die Prinzipien des Grundgesetzes, eine AfD zu verbieten. Das ist eben der Geist dieses Zensurgesetzes der Europäischen Union. Irreführende politische Vorstöße müssen da in Präventivhaft genommen werden. Das ist dummes Zeug. Das sind beunruhigende Symptome. Nur schon, dass man darüber nachdenkt, ist gefährlich. Jetzt habe ich natürlich ein gewisses Verständnis für die deutsche Geschichte, für den ganzen Hintergrund, dass man da etwas vorsichtig ist. Und die AfD, die hier ja schon oft gegen falsche Vorwürfe verteidigt habe, die AfD muss natürlich auch ihren Beitrag leisten, hier den Kritikern nicht noch mehr Nahrung und Munition zu liefern. Und ein Problem der AfD ist, ich bleibe dabei, das sind Weltmeister der Polemik. Die sind unglaublich, das sind die Virtuosen des Presslufthammers, wie sie da einhämmern auf das angebliche oder tatsächlich unfähige Personal in Bern, in Berlin. Aber diese Polemik, diese Kritik, diese Meisterschaft der Zerlegung, das kann es nicht sein. Den ganzen Tag auf die Grünen und auf die Linken losgehen. Das große Problem der AfD aus meiner Sicht ist das Konstruktive, ist das Positive, ist das, was sie wollen mit Deutschland. Und hier muss die AfD, glaube ich, kritischer über die eigenen Bücher. Man muss den Leuten sagen, wenn wir gewählt werden, dann kommt das. Und das ist eben auch eine Führungsthematik. Dann müssen sie eben ihre Positionen verbindlich festlegen. Raus aus der NATO, nicht raus aus der NATO. Raus aus der Europäischen Union, nicht raus aus der Europäischen Union. Da müssen sie Verbindlichkeit schaffen. Weil Deutschland hat eine komplexe Geschichte. Da spielen verschiedene Kräfte mit. Und die Deutschen, so nehme ich es wahr, haben keinen Wunsch nach politischer Intensität und nach dem Ausnahmezustand, der immer wieder heraufbeschworen wird, oder auch nach der ganz extremen Rhetorik. Man toleriert das vielleicht, weil man denkt, dass die Politik tatsächlich außer Form geraten ist und große Probleme auf Deutschland zukommen. Da muss sich auch hier der Ton etwas verschärfen, muss man es pointierter ausdrücken, wenn bestimmte Herrschaften das nicht hören werden. Aber die AfD hat eben ein Konstruktivismusproblem. Sie hat ein Positivproblem. Sie kann viel zu wenig, vielleicht auch weil sie sich zu wenig darüber im Klaren ist, ihre Vision darlegen. Und das schafft natürlich auch Grundlage für berechtigtes Misstrauen. Und nicht jeder, der die AfD kritisiert, ist da ein Haldenwang oder ist ein politischer Gegner oder kann nicht ernst genommen werden. Da darf auch nicht Selbstgerechtigkeit sich ausbreiten. Also man muss hier immer selbstkritisch in den Spiegel schauen. Deutschland ist ein, meine Sicht aus der Schweiz, von außen, Deutschland ist ein komplexes Land mit einer unglaublichen Geschichte, da mit einer Achterbahnfahrt, mit einer Höllenfahrt. Und man hat da auch wieder Wunderbares geschaffen. Aber es geht darum, dass Politiker, die hier an Tabus ritzen, dass die auch das Vertrauen einer verbindlichen, guten, positiven Vision schaffen können. Und da ist mein Eindruck, vielleicht irre ich mich, ist mein Eindruck, dass die AfD eben viel zu stark auf die Zerlegung, aufs Negative setzt und das Positive zu wenig klar rüberkommt. Letzter Punkt dazu, das ist natürlich auch eine Führungsfrage. Sie müssen dann eine klare, demokratische Führung haben, die Positionen konsolidieren und nicht so ein Gewusel und ein Sammelsurium und ein gäriger Haufen, wo dann alles und auch das Gegenteil möglich ist. Diese Form von Experimenten, ich glaube nicht, dass die in Deutschland jetzt wirklich ganz breit salonfähig werden. In dem Sinn sind diese Umfrageresultate natürlich bemerkenswert, aber auch da nicht abheben, man muss selbstkritisch bleiben. Leistung lohnt sich in Deutschland zu wenig. Auch das ein Befund des heutigen Tages in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nichts Neues. Leistung ist wichtig, klar. Clankriminalität nimmt weiter zu. Eine Begleiterscheinung der Migrationsthematik. Und schließlich, also noch die letzte Notiz hier, die Türkei auf Konfrontationskurs. Straße in Zyperns Pufferzone stellt sich die Türkei hinter die türkisch-zyprische Seite und damit gegen die EU. Ja, habe diese Meldung genommen, um zu zeigen, Rückkehr der Geopolitik auch innerhalb im Raum der Europäischen Union. Nichts Neues unter der Sonne. Das ist die Realität und nicht zum Teil dieses etwas wohlklingende, geigenschöne Zerrbild der Wirklichkeit, das zum Teil verbreitet wird. Man muss realistisch bleiben. Geopolitik ist ein ganz entscheidender, ist ein eminenter Faktor. Letzte Meldung in dieser Sendung. Autofahren bringt Amerikaner in finanzielle Nöte. Die Preise für Fahrzeuge und Service sind stark gestiegen. Immer mehr Menschen haben Mühe mit der Rückzahlung von Krediten. Das ist ein neues Phänomen, die Verteuerung der individuellen Mobilität. Steuern wir da auf ein neues Mittelalter zu, wo sich dann nur noch die Reichen und die Könige sozusagen das Reisen leisten können. In diese Richtung geht's, auch eine Begleiterscheinung der Klimapolitik. Das war's von Weltwoche Daily International heute Mittwoch, dem 23. August. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen, ich freue mich und bleiben Sie dran. Wir werden immer noch mehr Interviews, Gespräche aufschalten, um den Horizont möglichst offen und weit zu halten. Einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.